Liebe Gemeinde, die Seligpreisung der Friedensstifter durch Jesus steht als Wochenspruch über diesem Gottesdienst. Die wunderbare Verheißung eines Friedens für alle Völker, ausgehend von einem Friedensgipfel auf dem Berg Zion, also von Jerusalem aus, steht im Raum, ausgesprochen im 8. Jahrhundert vor Christus, also mehr als 700 Jahre bevor Jesus in Bethlehem geboren wurde. Bevor es in Bethlehem hieß, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen. Ja, so haben wir es gerade gehört aus dem Propheten Micha. Und dieser Jesus hat mit seinem Wirken und seinem Reden den Weg zum Frieden vorgezeichnet. Seine Ethik, also seine Handlungsempfehlung, ausgesprochen vor allem in seiner Bergpredigt, die uns im Matthäusevangelium über 3 Kapitel wiedergegeben wird, sie ist eine Friedensethik, eine Handlungsanweisung zum Leben nach einer besseren, nach einer höheren, nach einer Gerechtigkeit des Reiches Gottes, seines Friedensreiches. Im Lukasevangelium wird nun in der Feldrede, im 6. Kapitel die Bergpredigt, auf ein gutes halbes Kapitel komprimiert. Angefangen auch dort mit den Seligpreisungen, dann bis zur Warnung, sein Lebenshaus nicht auf den Sand zu bauen. Also aufgebaut, analog zur Bergpredigt, aber eben sehr viel komprimierter. Und aus dieser Feldrede sind die Verse 27 bis 38 für den heutigen Sonntag vorgeschlagen. 12 Verse, die es in sich haben. Und ich möchte sie gerne aufgreifen, und auch ich lese sie uns aus der Basisbibel. Lukas 6, die Verse 27 bis 38. Aber euch, die ihr mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch beschimpfen. Schlägt dich einer auf die Backe, halte ihm auch die andere Backe hin. Und nimmt dir einer den Mantel weg, überlasse ihm auch das Hemd. Gib jedem das, worum er dich bittet. Und wenn dir jemand etwas wegnimmt, das dir gehört, dann fordere es nicht zurück. Behandelt andere Menschen genauso, wie ihr selbst behandelt werden wollt. Wenn ihr nur die liebt, die euch auch lieben, welchen besonderen Dank erwartet ihr von Gott? Sogar die Sünder lieben ja die, von denen sie geliebt werden. Wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welchen besonderen Dank erwartet ihr von Gott? Sogar die Sünder handeln so. Wenn ihr nur denen etwas leiht, von denen ihr es wieder zurückerwarten könnt, welchen besonderen Dank erwartet ihr von Gott? Sogar die Sünder leihen sich gegenseitig Geld, um den gleichen Betrag zurückzubekommen. Nein, liebt eure Feinde, tut Gutes und verleiht ohne etwas zu erhoffen. Dann werdet ihr großen Lohn erhalten und Kinder des Höchsten sein, denn Gott selbst ist gut zu den undankbaren und schlechten Menschen. Seid barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist. Ihr sollt andere nicht verurteilen, dann wird auch Gott euch nicht verurteilen. Sitzt über niemanden zu Gericht, dann wird Gott auch über euch nicht zu Gericht sitzen. Vergebt anderen, dann wird Gott auch euch vergeben. Schenkt, dann wird Gott auch euch beschenken. Ein gutes Maß wird euch in den Schoß geschüttet, festgedrückt, geschüttelt und voll bis an den Rand. Denn der Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird auch für euch gelten. Okay, uns ist klar, wenn sich alle Menschen an das halten würden, was ich uns gerade vorgelesen habe, dann wäre das ewige Friedensreich bereits angebrochen. Diese 12 Verse enthalten ja eigentlich Themen für eine ganze Predigtreihe. Doch ich möchte mich konzentrieren auf einen ersten Gedanken, der auch immer wieder aufkommt, und schließlich auf den letzten Gedankengang. Also ich möchte mich beschränken, zum einen auf die Feindesliebe und zum anderen auf das Richten. Bevor ich das tue, möchte ich uns anhand des heutigen Datums die unfriedlichen Verhältnisse unserer Welt, aber auch unseres Landes vor Augen führen. Und damit kommen wir zum Beamer. Ja, wir haben ja heute Sonntag, den 9. November. Und der 9. November, der ist in unserer Geschichte ein ganz besonderes Datum, insbesondere in der Geschichte des letzten Jahrhunderts. Also im 20. Jahrhundert gibt es mindestens 3 Stationen, die nochmal erinnerungswürdig sind. Und deshalb lade ich uns ein, dass wir jetzt mal schauen. So, ja, der 9. November, ein deutsches Datum. Das Bild habe ich entnommen einer Information des Deutschen Bundestages, die, wenn ich das richtig sehe, letzte Woche, ja genau, Montag am 3.11. erschienen war, in der einmal ganz aktuell nochmal zusammengefasst wurde, was gut wäre, woran wir uns an diesem Datum, also am heutigen Sonntag, erinnern. Ja, und ich habe mir dazu zu den Folien einiges aufgeschrieben. 3 Bilder, Philipp Scheidemann am Reichstagsgebäude, eine ausgebrannte Synagoge und das Bild, die Trabis kommen. Also, fangen wir mit dem an, was keiner von uns erlebt hat. Am 9. November 1918, nach der Katastrophe des Ersten Weltkrieges mit Millionen von Toten und der erzwungenen Abdankung des letzten deutschen Kaisers, stellt sich Philipp Scheidemann an ein Fenster des Berliner Reichstages und ruft den demonstrierenden Massen, vor den demonstrierenden Massen die erste deutsche Republik aus, später als Weimarer Republik bezeichnet, mit Friedrich Ebert als ihrem ersten Reichskanzler. Beide gehören zur SPD, man muss noch genauer nehmen, zur MSPD, also zur Mehrheits-SPD, denn es gab auch eine sozialistische Abzweigung. Und er kommt damit der Ausrufung einer sozialistischen Räterepublik nur wenige Stunden zuvor. Und so, weil gleich 2 Republiken an einem Tag ausgerufen wurden, wurde es dann auch in und um Berlin und nicht nur dort eine sehr blutige Zeit dann innerdeutscher Kämpfe, bis diese erste Republik dann sozusagen ins Leben treten konnte. Da haben wir ihn, Philipp Scheidemann, ein berühmtes Bild, steht an einem Fenster des Reichstagsgebäudes in Berlin. Ja, und damit kommen wir jetzt zum mittleren, zu einem ganz dunklen Datum und zur nächsten Folie. Ja, ein dunkles Datum. Persönlich wurde ich in diesem Jahr durch die Lektüre der Lebenserinnerung von Albrecht Weinberg wieder an die Grauen der sogenannten Reichskristallnacht erinnert. Spiegel-Bestseller, ich habe das vergangenen Jahr zum Geburtstagsgeschenk bekommen, damit die Erinnerung nicht verblasst wie die Nummer auf meinem Arm. Ein Rauderfehner Junge, vor genau 100 Jahren, 1925 geboren. Und wenn man seine Lebenserinnerungen liest, dann ist einem auch klar, was das für ein Kind, für ein Einschnitt war, der dann geschah mit dieser Nacht vom 9. auf den 10. November 1938. Sein Vater wurde verhaftet, sein großer Bruder, glaube ich, auch, also verschwanden einfach. Und er und seine kleine Schwester sind danach nie wieder zur Schule gegangen, weil die Angst einfach so riesengroß war. Sie mussten erst aus Rauderfehn nach Leer verziehen, dort in die Nähe der jüdischen Schule. Aber nach diesem Tag herrschte die blanke Angst. Und auch da bin ich auf eine offizielle, sozusagen auf eine offizielle Seite gegangen und lese mal, was erinnert wird, was damals eigentlich geschah. Was geschah bei den Novemberpogromen 1938? In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 sowie in den folgenden Tagen kam es im damaligen Deutschen Reich zu brutalen Angriffen auf Juden und jüdische Einrichtungen. Synagogen, und das betraf fast alle der 400 Synagogen im Deutschen Reich, Synagogen, Betstuben, jüdische Friedhöfe, Geschäfte und Versammlungsräume wurden zerstört, zahlreiche Menschen, über 100 mit Sicherheit, ermordet, Zehntausende in Konzentrationslager verschleppt, so auch von dem Arnold Weinberg, sein Vater, und nach dem Arnold Albrecht Weinberg ist ja auch das Gymnasium in Rauderfehn seit einigen Jahren benannt. Also sein Vater war auch bei den Verschleppten. Den Vorwand für diese Ereignisse bildete das Attentat des 17-jährigen Herschel Grünspan auf den deutschen Diplomaten Ernst von Rath in Paris am 7. November. Grünspan wollte mit seiner Tat gegen die Deportation von 17.000 Juden aus Deutschland an die polnische Grenze protestieren. Propagandaminister Josef Goebbels nutzte den Anlass zu einer Hetzrede. Im ganzen Deutschen Reich organisierte SA und NSDAP-Mitglieder daraufhin die Übergriffe gegen Juden. Die Novemberpogrome markierten den Übergang von der Diskriminierung zur systematischen und gewaltsamen Verfolgung und Vernichtung der jüdischen Bevölkerung durch das NS-Regime. Ja, gruselig, gruselig, und was mich bei der Lektüre besonders berührt hat, ist, dass die Ostfriesen in und um Leer besonders fleißig waren darin und besonders früh judenrein sein wollten, also judenfrei, und das auch mit aller Brutalität so umgesetzt haben in dem sonst so beschaulichen Leer. Ja, und doch ist der 9.11. seit 36 Jahren auch ein helles Datum. Und damit kommen wir zu dem, was sicherlich die Mehrheit von uns persönlich miterlebt hat. Also hier hat es gedauert, bis die ersten Trabis bis hierher gekommen waren, mussten sie ja lange fahren. Mir geht es jedenfalls so, wir sind gestern auf der Autobahn noch einem Trabi begegnet, schwach beleuchtet wie immer, dass man sich doch irgendwie freut über diese Gefährte, weil sie stehen symbolisch für ein helles deutsches Datum. Und ich musste ihn einfach abbilden, da ist er, der Mann mit der Lesebrille, der ist einfach so genial. Die berühmten Worte auf der Live-Pressekonferenz des Zentralkomitees der SED in Ost-Berlin. Und der Sekretär für Informationswesen, Günter Schabowski, spricht sie aus. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich. Daraufhin machten sich tausende Ost-Berliner zur Mauer auf und die Mauer fiel. Nach Mitternacht wurden alle Übergänge der innerdeutschen Grenzen geöffnet. Damit ging die mehr als 40 Jahre dauernde Teilung Deutschlands und letztlich auch die Spaltung unseres Kontinentes in Ost und West zu Ende. Ja, das ist ein frohes Datum, an das wir uns gerne an diesem 9.11. auch erinnern. Ja, soweit der Ritt durch die deutsche Geschichte, und ich bitte jetzt, das auszublenden. Das diente ja nur dafür zu zeigen, wie nötig wir als Menschen es haben, dass wir angesprochen werden von Jesus darauf, dass wir unser Verhalten überdenken und diesen ewigen Kreislauf beispielsweise der Rache durchbrechen und wirklich zu einem Frieden kommen. Ja, die Feldrede Jesu in Lukas 6, die in diesem Abschnitt beginnt mit: Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch verfluchen, betet für sie, haltet auch die andere Backe hin. Und ich denke, man kann mit Dietrich Bonhoeffer sagen, dass die Feindesliebe das Außerordentlichste ist, was Jesus von seinen Nachfolgern und Nachfolgerinnen erwartet. Die Feindesliebe. Die Forderung, feindliches Handeln und erfahrene Verletzungen ihnen mit Liebe zu begegnen. Liebe statt Rache, Liebe statt Hiebe. Jesus bereitet seine Jünger und damit auch uns darauf vor, dass uns Menschen feindlich begegnen werden. Und zwar konkret auch, weil wir zu Jesus gehören, weil wir seine Jünger sind. Und dann erleben wir es ja auch immer wieder ganz persönlich, dass wir in Feindschaften geraten. Diesen Menschen, diesen Feinden gegenüber, sollen wir genauso begegnen, wie wir unserer Schwester oder unserem Bruder begegnen. Und zwar sowohl unserem leiblichen Schwester und Bruder, als auch unserem Schwester und Bruder im Rahmen der Gemeinde, also in der Schar der Jünger Jesu. Wir sollen unser Handeln von Jesu Handeln her bestimmen lassen. Und nicht vom Handeln des anderen uns gegenüber. Es geht nicht darum, mit gleicher Münze zurückzuzahlen, sondern unser Motto ist jetzt: wie Jesus mir, so ich dir. Aber warum sind wir zu dieser Feindesliebe aufgefordert? Nun, zum einen, weil nur sie letztlich dieses ewige Hin und Her, diesen Kreislauf von der Rache und Widerrache und der Gewalt durchbricht, aber auch im Besonderen, weil Jesus uns so angenommen hat, wie wir sind, und das wird Paulus später einmal so ausdrücken im Römerbrief: als wir noch seine Feinde waren. Gott hat uns angenommen, als wir noch seine Feinde waren. Er hat Jesus Christus, seinen Sohn, für uns gegeben und er hat uns mit ihm unverdiente Gnade geschenkt. Jeder von uns hat, wenn man es gewichten würde, sicherlich in unterschiedlichem Gewicht, aber letztlich bleibt jeder dem, was Gott von ihm erwartet, etwas schuldig. Wir werden schuldig aneinander, wir werden schuldig vor Gott und das würde uns von Gott trennen, wenn er nicht in seinem Sohn Frieden geschaffen hätte zwischen ihm und uns. Ja, was heißt das für uns jetzt ganz praktisch? Bin ich bereit zur Fürbitte, zum Gebet für meine Feinde? Und ich setze das mal bewusst in Anführungszeichen, weil wir uns ja glücklich schätzen können, dass unser Land sich seit Jahrzehnten im Frieden befindet. Fast alle, die hier sitzen, sind in Friedenszeiten geboren worden und kennen eigentlich nur Frieden. Das heißt, einen äußeren, wirklichen Feind haben wir so nicht. Meine Oma hat sich immer noch gefürchtet, Elfriede, die Franzosen kommen. Das war in der Zeit im und nach dem Ersten Weltkrieg so der Feind. Und ihr kennt es alle, dann hieß es, die Russen kommen. Aktuell gibt es wieder einige, die das so schreien. Aber eigentlich sind das keine Feinde mehr für uns. Aber es gibt diese persönlichen Animositäten, also die Feindlichkeiten, ich will es gar nicht als Feindschaft bezeichnen, unter Menschen, untereinander. Und auch da gilt es im Gebet, dazu werden wir hier aufgefordert, für sie zu beten, sie also zu einem Gebetsanliegen zu machen, nicht im Sinne der Rachepsalm, sondern im Sinne Jesu, dass Gott uns, dass er uns diese Liebe schenkt, dass wir ihnen in Liebe begegnen können. Und dann steht dahinter ja immer die Frage, kann ich diesen Menschen um Jesu Willen vergeben? Also bin ich dazu in der Lage? Und auch das ist ein Geschenk. Und ihr wisst es, die Jünger fragen sehr gezielt, wie oft muss ich denn jemandem vergeben, der mir jetzt nicht so liegt? Und ihr wisst es, dann 7 mal, 70 mal und eigentlich wird damit deutlich, Jesus sagt, nee, das ist nicht eine einmalige Sache und du fängst nicht an aufzurechnen, sondern wenn du dir von mir deine Schuld vergeben lässt, dann sollst du auch Kraft bekommen, anderen zu vergeben. Und dieses Verhältnis zueinander wird ja bereits im Vater unser hergestellt. Etliches, was sich im Miteinander von Menschen zur Feindschaft auswächst, hat seine Ursache ja bereits im Richten. Und zum Richten würde ich jetzt auch einmal die üble Nachricht dazu zählen. Und das gilt es zu überwinden. Und damit bin ich bei den Gedanken in den Versen 36 bis 38. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das war auch die Jahreslosung vor 4 Jahren und dahinter steht dieser Gedanke, wie Gott mir, so ich dir. Und ich will gerne diesen Schlussabschnitt noch einmal wiederholen nach der Basisbibel. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Ihr sollt andere nicht verurteilen, dann wird auch Gott euch nicht verurteilen. Sitzt über niemand zu Gericht, dann wird Gott auch über euch nicht zu Gericht sitzen. Vergebt anderen, dann wird Gott auch euch vergeben. Schenkt, dann wird Gott auch euch beschenken. Ein gutes Maß wird euch in den Schoß geschüttet, festgedrückt, geschüttelt und voll bis an den Rand. Denn der Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird auch für euch gelten. Oder mit Luther der letzte Vers. Gebt, so wird euch gegeben, ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch zugemessen. Das klingt auf der einen Seite verheißungsvoll nach etwas, was sich lohnt und ist doch als Warnung gemeint. In der Bergpredigt im Matthäusevangelium stellt Jesus klar, dass auch beim Richten und beim Urteilen, genauer ja beim Verurteilen, das Unheil seinen Anfang, seinen Ausgang nimmt in unserem Kopf, in unseren Gedanken beginnt es für gewöhnlich. Und diese werden dann auch schnell zu Worten, die man übereinander sagt. Ihr kennt die Dreisprachigkeit unserer Region, Hochdeutsch, Plattdütsch und Överanalü. Und Överanalü, da weiß man ja nur Gutes zu berichten, wissen wir. Das ist auch das, was uns interessiert, wo die Ohren dann spitz werden, wenn man sagt, ja stimmt, also so ein schöner Vorgarten, das muss man einfach unserem Nachbarn mal lassen. Da haben wir keine Chance, das sieht einfach viel besser aus als bei uns. Nee, ihr wisst, wie es ist, Man denkt, also das könnte doch mindestens oder hier bitteschön. Und wir haben immer sozusagen, das ist auch so eine Sache beim Richten, das tut uns gut. Das ist so eine Art Selbstrechtfertigung. Wir wollen uns, ja, man steht dann in der Regel besser da und weiß, ich kann es besser, ich bin besser, hübscher, schöner, sonst was. Und der Ich hätte es anders gemacht, besser gemacht, versteht sich. Und ja, und dann haben wir das. Und dann steht das nächste Mal, wenn wir dieser Person begegnen, gleich wieder bei uns ja vor Augen. Dann haben wir es gleich wieder präsent und das steht uns und der Begegnung im Weg. Ja, warum diese Aufforderung? Auch da ist es klar, weil wir selbst von Jesus eben nicht gerichtet werden. Er sagt ja einmal ausdrücklich im Johannesevangelium, dass er nicht zum Richten in die Welt gekommen ist, sondern als Retter. Als derjenige, der uns rechtfertigt vor Gott, der uns gerecht spricht. Also wir werden aus dem Gericht vor Gott hinausgenommen und dann ist die Erwartung Jesu, wenn das die Grundlage ist, auf der unser Leben steht, auf der unser Glauben steht, dann gilt es auch, dies umzusetzen im Miteinander. Ja, Herbert, wie hattest du das am Anfang des Gottesdienstes so schön gesagt? Denkt darüber nach, ob ihr Friedensstifter seid. Und ich würde das gerne zum Abschluss der Predigt so ergänzen. Denkt darüber nach, ob ihr eher Friedensstifter seid oder doch Richter. Amen.